Shift FM. Zwischen 0 und 1. Gespräche über Kunst und Digitalität.
Zwischen 0 und 1, Kunst vor der Matrix.
Hi Sam. Ich muss für meinen Kunstunterricht ein Referat halten. Wer waren denn eigentlich die Wegbereiter der Kunstdigitalisierung?
Durch die Corona-Krise im Jahr 2020 fing die Kunst langsam an, in die digitale Welt abzudriften. Museen, Ausstellungen, Werke wurden digitalisiert und neue Kunstwerke digital erschaffen. Verschiedene KünstlerInnen, wie zum Beispiel Evelyn Rybaschek, fingen schon ab den 2010er Jahren an, ihre Werke zwischen den Grenzen der realen und digitalen Welt zu konzipieren.
Was? So früh schon? Erzähl mir was über diese Rybaschek.
Auf einer alten Website steht zu ihr Folgendes.
Evelyn Rybaschek kreiert interaktive und hybride Welten und multisensorische immersive Kunstwerke an der Schnittstelle von Realität und Virtualität. Durch einen Mix aus visueller und darstellender Kunst, Gaming und Hightech stehen bewusstseinsverändernde spielerische Ereignisse, die Kratzer in den Köpfen und Herzen hinterlassen und ihre Rezipientinnen Fender zurück in die reale Welt schicken. Werte von zahlreichen Auszeichnungen widmet sich die Gesamtkunstwerkerin dem Themenimpuls der Zeit, um gesellschaftliche Veränderungen zu bewirken und vereint hierbei erfolgreich ein Publikum von Hochkultur bis Mainstream. International bekannt sind ihre preisgekrönten Werke Orpheus und Eurydike. Orpheus, ein Mix aus Kunstinstallation, Musiktheater und Real-Life-Game, der mit Augmented Reality agiert, konfrontiert angesichts der eigenen Sterblichkeit mit den Versprechungen ewiger Jugend und Schönheit durch fragwürdige Errungenschaften der Biotechnologien und Ideen des Transhumanismus. Die Mixed Reality Experience Eurydike hinterfragt das Frauenbild in unserer Hype-Gesellschaft in Zeiten von MeToo. Mit Schutzanzug und VR-Brille tauchen Besucherinnen in ein retrofuturistisches Universum zwischen Kubricks 2001 Space Odyssey und Clockwork Orange ein. Mit der interaktiven Erkundung des Ortes wird Eurydike, ein verschlummter Ort, zum Klingen gebracht. Eurydike erhält eine Stimme. Seit 2008 erforscht die XR-Pionierin neue Technologien im künstlerischen Kontext. Die Etablierung eines ethischen Codes, Aufklärung und Sensibilisierung im Umgang mit dem Digitalen sind fester Bestandteil ihrer Tätigkeiten, auf und hinter der Bühne. Dieses Engagement kommt international zum Tragen, unter anderem als Autorin, Dozentin und Keynote-Speaker auf Konferenzen wie der Republika und South by Southwest.
Gibt's dazu auch einen Podcast? Ich würde gerne hören.
Sie sollen doch nicht neben Ihren Hausaufgaben spielen. Ich habe 102.000 Suchergebnisse. Für Ihre Suche passend gibt es hier ein Interview von Shift FM aus dem Jahre 2020.
Ja, das klingt gut. Spiel's ab.
Shift FM. Zwischen 0 und 1. Gespräche über Kunst und Digitalität.
Hey, neben mir sitzt Olli, ich bin Yvonne und wir sind hier zwischen 0 und 1.
Und wir führen heute Gespräche über Kunst und Digitalität mit Evelyn Rybaschek. Wir fangen an mit einem kleinen Quickfire an Fragen.
Das mache ich seit Jahren, zumindest soweit das möglich ist.
Wo sind Sie geboren?
Auf dem Planet Erde.
Hatten Sie als Kind ein Kuscheltier?
Ja, Kiki.
Lieblingswetter?
Sonne und Regenbogen.
Welchen Neujahrsvorsatz brechen Sie jedes Jahr aufs Neue?
Weniger zu arbeiten.
Wie nachtragend sind Sie?
Sehr.
Optimist oder Pessimist?
Idealist.
Hausarzt oder Hausärztin oder Dr. Google?
Next.
Wann stehen Sie auf?
Zwischen 6 und 10.
Und was passiert in den ersten 30 Minuten nach dem Aufwachen?
Kaffee, Sonne, Balkon, Yoga.
Wovor haben Sie Angst?
Vom Tod, vor der intelligenten Supermaschine, aber vor allem vor der Bestie Mensch.
Was tun Sie gerne, obwohl es schlecht für Sie ist?
Boah. So viel in digitalen Welten unterwegs zu sein.
Welche Superkräfte hätten Sie gerne?
Zwischen den Zeiten zu springen.
Sie können nicht leben ohne?
Magie.
Bestes Rezept gegen Langeweile?
Kenne ich nicht. Also, ich kenne keine Langeweile.
Wäscheroutine oder Wäscheberg?
Mich interessiert Haushalt nicht.
Was haben Sie zuletzt gegoogelt?
Was habe ich zuletzt gegoogelt? Mein Interview, das ich vor kurzem mit Kulturzeit hatte.
Fenster beim Schlafen auf oder zu?
Zu.
Und woran glauben Sie?
Dass ich auf dem falschen Planeten gelandet bin.
Wer war Ihr Held Ihrer Jugend?
Batman.
Was würden Sie tun, wenn Sie es könnten?
Ich würde den Menschen hoffentlich zum besseren Menschen machen.
Netflix oder ARD?
Netflix, Sky, Apple TV und DVDs.
Haben Sie ein neues Hobby seit dem Lockdown?
Ja, beziehungsweise etwas, wofür ich endlich Zeit habe, nämlich die insektenfreundliche Bepflanzung meines Balkons. Erfolgreich!
Wie groß ist Ihr Jogginghosenradius geworden?
Wie groß mein Jogginghosenradius geworden ist? Wie ist das gemeint?
Also der Jogginghosenradius ist der Radius, in dem man sich mit seiner Jogginghose in sein Umfeld bewegt.
Ach, ich dachte, wie Beispiel, man zu oder abgenommen hat.
Zum Beispiel zum Bäcker oder bis in Rewe oder je nachdem.
Kann ich ganz klar sagen. Mit der Jogginghose ins Bett und dann den ganzen Tag wieder durch mit der Jogginghose. Das ist der Vorteil, man muss überhaupt nichts mehr wechseln. Großartig.
Was vermissen Sie am meisten aus der Zeit vor der Pandemie?
Mein Vater, der während der Corona-Pandemie gestorben ist.
Drei Dinge für den Lockdown.
Ein gutes Buch, Yoga, Natur.
Jetzt die Kategorie oder. Popcorn, süß oder salzig?
Beides.
Berliner oder Pfannkuchen?
Kaiserschmarrn.
Spieleabend oder Disco-Besuch?
Disco-Besuch mit Spieleabend?
Kuh oder Sojamilch?
Hafer.
Star Trek oder Star Wars?
Oh. Star Trek.
Was behalten Sie immer noch, obwohl Sie es gar nicht mehr brauchen?
Ausstattungsgegenstände aus früheren Produktionen.
Sie bekommen 5 Euro. Was würden Sie damit tun?
Eine Pflanze für meinen Balkon.
Was können wir hier und heute von Ihnen lernen?
Hoffentlich ein wenig Sensibilität im Umgang mit dem Digitalen.
Dann schon mal vielen Dank für die schnellen und ehrlichen Antworten. Die nächste Frage können Sie auch gerne als Eröffnung für unser weiteres Interview sehen und gerne auch ausführliche Antworten. Die Frage lautet, was würden Sie gerne erzählen, was Sie aber noch nie gefragt wurden?
Ich kann das nicht eins zu eins beantworten, aber ein Thema, was ich wirklich vermisse in der ganzen Diskussion um digitale Transformation und jetzt natürlich auch Corona-bedingt so dieser Hype, der um viele neue Technologien und neue Medien erneut erstanden ist, fehlt mir tatsächlich eine kritische Auseinandersetzung damit und auch tatsächlich eine verantwortungsvolle Haltung und Umgang von denjenigen, die damit arbeiten. Was die Dinge natürlich gemeinsam haben, ist, dass wir uns hier definitiv mit Umgebungen beschäftigen, wo etwas Virtuelles, etwas Digitales mit dazukommt, wo sozusagen das Höchste der Gefühle für viele etwas wie die Matrix darstellt. Und das, was wir letztlich tun oder machen oder womit wir es zu tun haben mit neuen Medien, mit neuen Technologien, die kratzen letztlich an so einer Idee oder Vision. Nichtsdestotrotz kann das Eintauchen in einer Welt, also die sogenannte Immersion, heute bereits gelingen. Und Technologie kann hierbei eine Rolle spielen, muss es aber nicht unbedingt. Wenn Sie sich vorstellen, Sie lesen ein sehr gut geschriebenes Buch und sind sehr, sehr tief drin in dieser Geschichte, dann kann das auch einen Grad von Immersion letztlich erzeugen, genauso eine volle Komposition oder ähnliches. Also ich glaube auch, dass der Begriff der Immersion verschiedene Grade haben kann und man auch hier detaillierter hingucken muss, von was man da genau spricht. Oder zum Beispiel das Träumen ist auch ein ganz gutes Beispiel der Immersion, also völlig anders. Das ist ja auch ein Zustand, dass etwas existiert oder zu existieren scheint, aber dann eigentlich gar nicht so ist. Wenn wir jetzt uns den Bereich von darstellender Kunst angucken, dann ist ja Theater per se erweiterte Realität und das hat noch lange nichts mit dem Einsatz von irgendeinem Medium oder von irgendeiner Technologie zu tun. Wo ich tatsächlich eine verantwortungsvolle Art und Weise derjenigen vermisse, die damit arbeiten, die damit Projekte, Kunstwerke, Anwendungen in die Welt setzen. Und da gibt es keinen Unterschied, ob man Künstler ist oder kreativer Startup oder Unternehmen. Also da passiert vieles im Digitalen und im Virtuellen und künstliche Intelligenz ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, die extremst an Grundwerten, an demokratischen Verhältnissen und auch an ethischen Fragen kratzen. Und das ist bis jetzt ein Feld, das kaum wahrgenommen und betrachtet wurde in einer schon fast kindlichen Experimentierfreude. Also ich habe ein großes Faible für Sci-Fi, Mystery, Fantasy, weil da drin häufig die großen, zum Teil noch ungeklärten Fragen der Menschheit sich stets in einem anderen Gewand wiederfinden und gerade ein Film wie Matrix, finde ich, zeigt ja sehr gut die Problematiken auf. Also bei Matrix geht es ja letztlich darum, dass es eine virtuelle Realität gibt, in die Menschen hineintransferiert werden per Geist und sich dessen nicht bewusst sind, weil diese virtuelle Realität, die Matrix, so kreiert ist, dass sie keinen Unterschied erkennen lässt, eben entsprechend zur Realität. Die Realität selbst existiert nicht mehr, da diese Realität von Maschinen anheim gesucht wurde. Und was viele vergessen letztlich, also diese Maschinen basieren ja auf künstlicher Intelligenz. Und viele, die diesen Film kennen, ist so ein bisschen die Vorgeschichte abhanden gekommen, nämlich, und das ist der eigentliche Punkt an der ganzen Sache, dass diese Maschinen von Menschen erfunden wurden und mit Intelligenz ausgestattet wurden. Und diese Maschinen zu intelligent wurden. Also was hat der Mensch gemacht? Er hat versucht, diese Maschinen zu vernichten. Ich finde, das ist eigentlich ein ganz schönes Bild letztlich von dem, mit was wir gerade rumspielen. Also das heißt, wir erschaffen Leben, wenn es denn gut läuft oder auch wenn es schlecht läuft, da bin ich mir immer noch nicht so sicher. Und dieses Leben kann man nicht mehr ausschalten. Und dieses Leben, wenn es denn intelligent ist, wird für sich Entscheidungen treffen wollen. Und wenn dieses System wirklich so intelligent ist, dann stellt sich doch nur die Frage, wie lange es eventuell dauert, bis es feststellt, dass der Mensch selbst vielleicht ein Problem darstellen könnte für diesen Planeten, womöglich auch für andere. So. Und da kann man sich wirklich sehr, sehr viel an verschiedenster Science-Fiction-Literatur, an verschiedenen Science-Fiction-Filmen auch verinnerlichen. Ich finde, dass Corona ein ziemlich gutes, aktuelles Beispiel ist, das uns aufzeigt, dass wir diese Grenzüberschreitung in unserer Realität bereits viel zu weit betrieben haben. Wir tun es nur auf verschiedenen Wegen gleichzeitig. Und künstliche Intelligenz ist ein Bestandteil davon. So. Und das führt mich letztlich aber zurück zum künstlerischen Schaffen, denn, und ich möchte es auch gerne ganz klar so sagen, ich glaube nicht, dass Kunst alles dürfen sollte. Und damit stellt sich natürlich die Frage, was darf denn die Kunst? Ich kann das auch nicht final jetzt hier beantworten, aber mir fehlt diese Fragestellung und der Diskurs letztlich auch darüber. Genauso wie er mir in anderen Bereichen aber auch fehlt. Und ich glaube nicht nur, weil man Kunst macht oder selbst Künstler oder Künstlerin ist, dass damit gleichzeitig alles erlaubt ist. Und diese kritische Auseinandersetzung letztlich, diese Hinterfragung dessen, was man da gerade tut und ob man es nicht vielleicht auch eher bleiben lassen sollte, das ist schon eine Thematik. Und da wächst natürlich das künstlerische Schaffen auch immer stärker mit der Industrie zusammen, weil natürlich die Industrie die entsprechende Software und Hardware, wenn wir jetzt von neuen Technologien sprechen, bereitstellt. Und natürlich auch dankbar ist, wenn sie verwendet werden und dafür Ideen gefunden werden, wie das Ganze letztlich auch genutzt und benutzt werden kann. Und entsprechend wird eventuell sogar derjenige, der damit künstlerisch arbeitet oder kreativ arbeitet, ein Werkzeug solch eines Unternehmens oder solch einer Bewegung und ist sich womöglich gar nicht dessen bewusst. Denn das ist auch eine meiner Feststellungen, dass häufig überhaupt gar kein Bewusstsein für solche Fragestellungen da ist. Und ich glaube, es ist wichtig, dieses Bewusstsein zu schaffen und dass man hier sensibilisiert und aufklärt und auch viel transparenter agiert, was das eigentlich bedeutet, wenn wir mit solchen Tools arbeiten. Oder auch eben andere Menschen, ein Publikum, Besucher, Rezipienten damit in Berührung bringen. Weil das ist nämlich auch ein weiteres Level, das mit einhergeht. Und ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung bei Orpheus und Eurydike ist es letztlich so, die meisten Menschen kommen raus und sind sehr euphorisch und erzählen einem, was sie da alles nicht erlebt und getan und gemacht haben. Aber es gibt auch diejenigen, die rauskommen und erstmal keine Worte haben und noch stundenlang nicht wissen, wohin mit sich. Es gibt auch diejenigen, die rauskommen und weinen. Und es gibt diejenigen, die danach zusammenbrechen. Also da ist wirklich eine ganz breite, da gibt es ein ganz breites Feld an Emotionen, die hier ausgelöst werden können. Weil wir natürlich auch nie wissen, wer kommt denn da eigentlich? Welche Art von Besucher kommt denn da? Und was bringt er denn mit an Mindset, an seinem persönlichen Paket? Das hat auch viel natürlich wiederum damit zu tun, wie so eine Inszenierung greift. Vielleicht auch, wie hoch dieser Immersionsgrad ist. Aber also dieses emotionale Berühren und Empathie wecken, das ist, glaube ich, schon etwas, was sehr wichtig ist oder das etwas, was bei meiner Arbeit wichtig ist. Also ich möchte gerne Kratzer in den Köpfen und Herzen der Rezipienten hinterlassen und sie verändert raus in die Welt schicken, hoffentlich zum Besseren. Also das ist ganz klar die Zielsetzung dessen, was ich tue, mit den Themen, die ich setze, auf eine möglichst verantwortungsvolle Weise.
Welche Generationen besuchen denn Ihre Ausstellung? Und weil ich finde es nämlich spannend, ob da nämlich vielleicht ein Sci-Fi oder ein Gaming-Hintergrund schon bestehen könnte, der das dann eben sehr interessant macht. Also als ich mir Ihre Projekte angesehen habe, fand ich es sehr, sehr spannend. Und ich habe mich auch gleich in verschiedene Filme oder in verschiedene Games zurückversetzt gefühlt, wo ich dann auch die verschiedenen Fragen, die Sie hier damit aufwerfen, für mich nochmal so ein bisschen durchlebt habe und noch ein paar Sachen nochmal anders gesehen habe.
Ach, das freut mich. Alles richtig gemacht. Auch ohne Live-Besuch. Das hat was mit dem Inter- und Transdisziplinären zu tun und mit meiner Idee eben auch vom Gesamtkunstwerk, aber eben auch, dass ich glaube, dass die wichtigen Themen unserer Zeit in der breiten Masse verhandelt werden müssen. Das heißt, es stellt sich die Frage, wie man Hochkultur und Mainstream, ich sage es jetzt in beiden Fällen überspitzt, den Opernfan mit dem Computer-Nerd vereint und sie zusammenbringt. So. Und das führt auch mit zu der Form oder zu den Formaten, die ich entwickle, weil ich diese breite Masse ansprechen möchte. Und diese Masse bewegt sich letztlich zwischen 16 und 85 und kommt aus allen Bereichen. Es geht ganz viel um dieses persönliche Erleben und auch dieser Interpretationsraum, der dort eröffnet wird. Na, also es ist eine Einladung, seine eigenen Grenzen zu überwinden, darüber hinauszugehen und womöglich sich selbst darin zu begegnen. Dabei kann alles und muss nichts. So, und das ist das, was ich vorhin so kurz beschrieben habe, was halt passieren kann. Und zwischen diesen ganzen euphorischen Erlebnissen gibt es eben auch die Zusammenbrüche letztlich auch. Oder bei Euridike gab es ein ganz neues Level, da gab es Wut. Also, dass Menschen da rausgekommen sind, einen durchgeschüttelt und angeschrien haben. Wo ich auch dachte, hoppala, was ist denn jetzt passiert? So, und dachte, was hat die Person erlebt? Was hat das in ihr ausgelöst? Also, das führt auch wieder letztlich zu dem, was ich vorher meinte. Und zum Beispiel bei Orpheus hat sich damals die Frage gestellt, und jetzt kriege ich auch den Bogen wieder, und das hat auch was mit dem zu tun, was Sie gerade gefragt haben, stellte sich die Frage, nachdem man ja nicht wusste, was Orpheus eigentlich letztlich ist, ab wie vielen Jahren gibt man das frei? Also bei der USK haben sie mir ja gesagt, ich kann ab 0 freigeben. Und die Kids, mit denen ich das gemacht habe, die waren leicht unter 16, 14, 15. So, also viel weiter bin ich nicht gegangen. Und bei Euridike, da wusste ich, dass ich ein anderes Level kreiere oder anstrebe. Und da habe ich von Anfang an gesagt, ab 18. Und sollte ich falsch liegen mit meiner Einschätzung, dann setze ich es runter und ich lag auch hier wieder richtig. So, und also ich bin gerne für die Albträume von Erwachsenen verantwortlich, aber sicher nicht von denen von Kindern.
Wie stand es jetzt eigentlich um Euridike in Corona-Zeiten? Also konnten da Besucher empfangen werden oder war das erstmal nicht der Fall?
Also Euridike ist, oder Euridike wäre jetzt im April war das, genau, lass mich mal überlegen. Doch, tatsächlich, ja. Also Euridike wäre im April am Theater Dortmund zur Premiere gekommen. Da hätte es ein sehr, sehr schönes Festival gegeben und wurde dann kurzfristig abgesagt mit anderen Arbeiten. Also war auch eine schöne Arbeit von Jonathan Mese mit dabei und Ähnliches. Und das ging natürlich alles nicht. Der Shutdown hat ja NRW als erstes berührt und dann war ja relativ klar, dass es wahrscheinlich sich sehr, sehr schnell durch ganz Deutschland ziehen wird. Und entsprechend musste die Produktion natürlich auch erstmal ruhen. Das ist natürlich ähnlich wie bei allem anderen, was im Kunst- und Kulturbereich nicht stattfindet. Im Augenblick häufen sich gerade wieder die Anfragen. Da muss man jetzt ein bisschen schauen, unter welchen Bedingungen das so wie möglich ist, weil wir Corona ja einfach auch noch nicht komplett überwunden haben und Euridike letztlich eine interaktive Arbeit ist. Das heißt, sie ist insofern schon sehr pandemietauglich, weil sie sehr installativ ist. Und was ja schon fast erschreckend ist, auch viele Thematiken einer Pandemie beinhaltet, also sowohl ästhetisch als auch inhaltlich. Das hat mich so ein bisschen, ja, nachdenklich gemacht. Inwiefern Euridike da tatsächlich da einiges auch vorweggenommen hat mit ihrer Premiere 2017 und dieser Situation, in die man dort gebracht wird. Genau.
In einem Interview über Euridike hatten sie gesagt, dass im realen als auch im filmischen Leben Helferintelligenzen oft weibliche Namen haben bzw. weibliche Stimmen. Sie haben gesagt, dass sie das ja herauskristallisieren wollen und zeigen wollen. Wie stellen Sie das an? Sie haben ja auch eine Helferintelligenz in Euridike installiert.
Also Euridike gibt das nur, weil ich mich mit der Hinterfragung der Rolle der Frau ausgehend von dem Mythos und der Heldenfigur Orpheus sehr, sehr lange beschäftigt habe und von dort aus viele Parallelen in unsere Gegenwart zu ziehen sind. Auf Gaming-Seite kann man sich nur als eines von vielen Beispielen den Shitstorm um Anita Sarkeesian anschauen. Gamergate, die Dame hat ja eine Webserie gemacht, wo sie Rollenprofile von Computerspielfiguren verglichen hat, männlich versus weiblich, und hat damit einen ziemlich großen oder sogar mehrfachen Shitstorm ausgelöst, mit Vergewaltigungs- und Morddrohungen, wo sie sich und ihre Familie in Sicherheit bringen musste, und das nicht nur einmal, sondern mehrfach, und das hat eine große Diskussion ausgelöst, letztlich über verschiedene Aspekte, die mit dem Frausein, mit Gender-Thematiken jetzt mal nur allein im Bereich Gaming einhergehen. Gaming ist da auch nur ein Beispiel, in dem sich solche Aspekte widerspiegeln. Aber wenn wir uns zum Beispiel, um zurück zur Science Fiction zu kommen, einen Film anschauen wie Ghost in the Shell, sowohl das Original als auch jetzt das Remake, dann gab es maximal eine Whitewashing-Debatte, die auch richtig ist und höchst aktuell, wenn man sich gerade anguckt, was in der Welt geschieht. Nichtsdestotrotz wird aber gar nicht hinterfragt, warum denn eigentlich diese Shell ein nackter weiblicher Körper ist, der ja letztlich eine Eigenständigkeit bekommt, aber am Anfang ja kontrolliert wird. Und dann sind wir ganz schnell in unserem Alltag angelangt und schauen uns Siri an oder eine Alexa, also dienende, kontrollbare Systeme, die gerne verweiblicht werden oder verkindlicht werden. Das Ganze haben wir sehr, sehr stark in der Robotik und auch im Bereich der künstlichen Intelligenz. Das lässt sich immer wieder finden, das sind Muster. Und
könnte es denn daran liegen, dass die männliche Geschlechterrolle eine stereotypisch gewaltbereitere ist? Immerhin stammen ja auch viele Sci-Fi-Figuren aus einer Zeit, wo diese Geschlechterrollen auch ganz anders noch konzipiert waren und vielleicht eine gewisse toxische Männlichkeit mittragen. Ich erinnere mich da an eine muskelbepackte, tödliche Waffe à la Arnold Schwarzenegger als Terminator oder an die kriegstreiberischen Führer des Imperiums, wo Darth Vader ja auch eine sehr robotermäßige oder synthetische Stimme hat. Und dann eben weibliche oder kindliche Rollen nicht diese Eigenschaften mit sich tragen.
Also da, das sind Stilmittel, die natürlich verwendet werden und auf die wir natürlich auch reagieren, weil wir so erzogen wurden. Also das ist ja sozusagen in unserer eigenen Genmatrix mit drin. Es ist eine Herausforderung, Charaktere zu kreieren oder Figuren zu kreieren, die weder das eine noch das andere mitbringen, weil es gibt halt das Weibliche und es gibt auch das Männliche. Wichtig ist, glaube ich, dass wir es wahrnehmen und dass wir es halt auch hinterfragen. Und wenn man dazu recherchiert, dann wird ja gerne so eine Konjunktierung, also eine weibliche oder weiblich-kindliche, so erklärt, dass das freundlicher ist, dass es Barrieren abbaut, ne, dass man da eher einen Zugang hat. Ja, und das stimmt ja auch. Klingt ja auch netter, sieht ja auch netter aus. Ja, das ist ja das Perfide daran. Es gab so einen süßen kleinen Roboter Cosmo, den gibt es nicht mehr auf dem Markt. Der war so putzig, der sah halt aus fast wie Wall-E, ne? Und war eine künstliche Intelligenz. Ja, aber wenn der halt vor einem steht und einen lustig irgendwie angrinst, mei, also das ist doch klar, das geht uns doch auf die Tränendrüse. Und das ist ja das Perfide, wenn auch gerade Unternehmen so etwas benutzen. So funktioniert ja auch Werbung am Ende des Tages. Ne? Da geht es ja um genau wieder. Es werden Empathiemaschinen kreiert, also es geht um Empathie, es geht um Emotionalität. Musik ist ja genau das, was da ja auch ganz stark mit reinspielt. So, also in jedem Werbeclip oder auch in jedem Film, also und auch in anderen Genres, also ohne Musik wäre das meistens nur die halbe Miete, wenn überhaupt. Ne? Also es geht immer schon sehr stark um so eine Emotionalisierung und die funktioniert über unsere Sinne und da ist das Hören und das Sehen natürlich ein großer Bestandteil von. Und ich persönlich zum Beispiel habe es wirklich extremst vermieden, bei Orpheus und Eurydike so weit wie möglich da Menschen einzubinden, weil genau das dann ganz schnell passiert. Na, dass das so eine Zuweisung dann gibt. Ah, da ist ein Mann, das muss der Orpheus sein und ah, da ist eine Frau, das muss die Eurydike sein, das ist Bullshit. So, deswegen ist es mir auch so wichtig, Welten zu kreieren, wo die Welt selbst zum Charakter wird oder der Besucher selbst zum Charakter wird, wo man einfach einen viel größeren Spielraum hat und wo man merkt, dieses Zusammenspiel dieser ganzen kleinen Dinge, also es geht ja auch ganz viel darum, wieder zu lernen, zuzuhören und zuzusehen und in Kleinigkeiten Aufmerksamkeit zu widmen, genauso wie wir das gegenüber Natur und Tier auch machen sollten, dass man merkt, das ist ein größeres Ganzes und dass das Ganze eigentlich letztlich ein Zusammenspiel ist und diesen Kosmos abbildet, der eben Eurydike ist. Und das ist mein Versuch, eine Persona oder ein Wesen oder Züge eines Wesens oder eine Thematik anders zu erzählen oder auch abzubilden, um eben nicht in solche Klischees hineinzuverfallen.
Da will ich dann nochmal fragen, was ist denn eigentlich die Funktion dieser Drohne? Kommuniziert sie und hilft ein? Spricht sie oder ist sie auch stumm?
Das kann ich jetzt nicht verraten. That's magic. Ich kann nur sagen, es gibt auch denjenigen, denen sie gar nicht begegnet. Das hat wirklich sehr, sehr viel damit zu tun, wie man in dieser Welt agiert, was man tut oder bleiben lässt. Also das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Und nochmal zu der Frage, wie man dann kreiert. Also ich finde, TARS ist ein super Beispiel für eine Intelligenz, die ja eine ganz andere Art von Körper hat und von Fortbewegung. Also ich war da sehr begeistert.
Aber diese geschlechtsneutralen Androiden kommen ja trotzdem über die Stimme. Also ein TARS oder ein C3PO zum Beispiel haben ja trotzdem eine männliche.
Da sind wir wieder bei der Thematik der Stimme, ne? Inwiefern Stimme natürlich reinspielt. Also wir sprechen ja nicht nur von Aussehen, von Form, sondern natürlich auch mit welcher Stimme wir etwas belegen oder welchen Namen wir zuweisen. Ich habe auf viele dieser Fragen leider nicht die adäquate Antwort. Aber worum es mir geht, ist, die Fragen überhaupt zu stellen und ein Bewusstsein zu eröffnen, dass das Fragen für uns bildet. Und zwar sowohl als Rezipient, als Konsument, als auch als Erschaffer und Architekten dieser Welten oder auch einer Matrix, dass wir damit ja etwas weitergeben letztlich auch. An Emotionen, aber auch an Bildern. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, nochmal herauszustellen, dass wir da in einer verantwortungsvollen Position uns befinden, in dem, dass wir etwas erschaffen oder nicht erschaffen, oder wie wir es erschaffen, setzen wir einfach etwas in die Welt. Und das, was wir erschaffen, setzen wir einer Umgebung aus. Und diese Umgebung setzen wir dem, was wir erschaffen haben, eben umgekehrt auch wieder aus. Und da passieren ja letztlich eben Dinge und es gibt Zusammenspiele. Was ich nur sagen kann, es gibt verschiedene Schieflagen und in Bezug auf Eurydike gibt es einfach diese Schieflage, die dieser, mit dieser Figur Orpheus in dem Mythos bereits erzählt und gesetzt wird, die Heldenfigur, die mehrere menschgegebene Grenzen überwindet, um in den Hades hinabzusteigen und Eurydike von den Toten zurückzuholen, was ihm ja auch gelingt, mit der Auflage sich nicht umzudrehen, was er beim Aufstieg aber tut. Was aber viele nicht wissen ist, wie Eurydike gestorben ist. Sie ist nämlich gestorben, weil sie vor einem Vergewaltiger geflohen ist. Und wenn Orpheus in den Hades hinabsteigt, um sie zurückzuholen, wird sie auch überhaupt nicht gefragt, ob sie das überhaupt möchte oder nicht. Also sie hat keine Stimme. Es wird ihr nicht zugehört. Es wird über sie verfügt. Und das ist letztlich auch etwas, was sich einbringt in die Art und Weise, wie ich Eurydike erlebbar mache, mit diesem ganzen bewussten Verzicht auf Sprache, mit der Entscheidung letztlich, andere Dinge sprechen zu lassen, also die Welt sprechen zu lassen mit all ihren Komponenten und auch den Besucher auffordere, sich da einzufinden, sich damit auseinanderzusetzen, wie auch immer er oder sie möchte. Und diesen kleinen Dingen wieder Aufmerksamkeit zu schenken, die da überall sind. Denn Eurydike ist wirklich überall gegenwärtig, aber ich muss auch, wie soll ich sagen, ein wenig darauf Acht geben, vielleicht so. Ja, also was Eurydike definitiv nicht ist, ist eine Multimedia-Beschallungsmaschine. Wie so viele andere Experiences, die mit neuen Technologien zu tun haben, das ist sie definitiv nicht. Sie weist in eine völlig andere Richtung und agiert anders. Und vielleicht ist es auch das, was es für viele dann so auf eine andere Art und Weise intensiv macht und anders erleben lässt und anders fühlen lässt und da vielleicht um eine Verbindung zu bekommen zu diesen Thematiken, über die wir jetzt auch gerade gesprochen haben. Also ich habe mich lange Zeit gesträubt, überhaupt über Eurydike zu sprechen und auch über Orpheus, weil ich glaube, man muss die Menschen reinschicken können, die sollen das erleben und dann ist es natürlich interessant, sich auseinanderzusetzen. Das können wir jetzt gerade nicht machen, auch schon allein Corona-bedingt nicht. Dann hoffentlich jetzt bald in Darmstadt dann doch. So, und dann ist das, glaube ich, auch eine andere Art nochmal der Diskussion. Aber natürlich auf theoretischer Ebene ist ganz klar, dass es in diesem Bereich eine Schieflage gibt, in unterschiedlicher Art und Weise. Diese Schieflage transportiert sich weiter über die Realität ins digitale, virtuelle. Also wenn wir uns jetzt anschauen, das Internet gibt es irgendwie knapp 30 Jahre roundabout und wir haben nicht mal geschafft, dort irgendwelche, ich nenne es jetzt mal Regeln zu finden, die uns helfen, uns da drin freundlicher, besser, ethischer, wie auch immer zu bewegen. Also wir haben praktische Problematiken, die wir in der Realität haben, haben wir jetzt auch noch in der Digitalität. Und das haben wir natürlich mit einer Thematik, wie der Gender-Thematik oder der Rolle Frau genauso. Eins von vielen Beispielen letztlich auch. Und dieser Mythos ist voll von großen Thematiken. Und deswegen wusste ich ja schon immer, es wird eine Trilogie werden. Und dass ich damit allerdings dann wahrscheinlich am Ende des Tages 15 Jahre meines Lebens verbringen werde, das war mir nicht klar. Aber das ist vielleicht nochmal zu einem anderen Zeitpunkt zu betrachten. Natürlich darf man dann gespannt sein, was der dritte Teil mit sich bringt.
Mich interessiert es nochmal, wie es denn hinter den Kulissen von Eurydike aussieht oder Orpheus. Wie finden Sie Ihre Leute? Wie finden Sie die Experten, die Ihre Vision dann verwirklichen sollen?
Ja, also wir haben ja heute wirklich nur ganz wenig von dem angekratzt, was ich tue. An dem Beispiel Orpheus und Eurydike sind ja aber nicht meine ersten Produktionen, die ich gestemmt habe. Das sind die größten. Davor gab es auch schon einige und ich habe ja erzählt, dass ich im Studium angefangen habe zu inszenieren und meine Art und Weise von dem, was ich als Musiktheater verstehe, in die Welt zu bringen. Und das funktioniert über ganz verschiedene Wege gleichzeitig tatsächlich. Und so ist es mitunter auch immer noch. Ne? Also es gibt irgendwann mal diejenigen, die man immer als erstes frägt für verschiedene Bereiche, weil man irgendwie erfolgreich zusammengearbeitet hat. Aber der Zufall spielt da natürlich auch eine Rolle. Und inzwischen ist es so, dass es wirklich ein klassisches Nebeneinander ist. Das heißt, es gibt so einen Wunschpool von Leuten, den man hat. Die sind dann abkömmlich oder auch nicht. Und dann gibt es immer neue, die noch hinzukommen. Da gibt es auch ganz klassische Ausschreibungen, ob das jetzt Performer sind oder zum Beispiel Volontäre oder Assistenzen, sowas schreibe ich klassisch aus. Da interessiert mich eigentlich auch immer, was zurückkommt. Und es gibt dann immer wieder so Positionen, wo man gerne dann auch mal neu schaut. Und um jetzt wieder zu Euridike zurückzukommen, ich wollte explizit die musikalische Ebene weiblich besetzen oder binär und habe damals kreuz und quer gesucht und auch erstaunlich wenig Unterstützung in meinen Calls gekriegt, weil ich dachte, Mensch, das muss doch irgendwie ein Thema sein. Jetzt muss man sagen, ich habe 2017 Euridike zur Premiere gebracht. Ein bisschen später ist die MeToo-Debatte ausgebrochen, aber ich hatte so das Gefühl, so die Jahre zuvor war das irgendwie so weniger ein Thema. Man muss natürlich dazu sagen, ich arbeite im Schnitt so 4-5 Jahre an so einer Produktion und was auch ganz viel mit dem zu tun hat, dass das wirklich Großprojekte sind, wo man normalerweise wirklich ein hochdotiertes Opernbudget benötigen würde und entweder hat man Zeit oder man hat Geld, idealerweise hat man beides. Und natürlich hat es auch ein bisschen was mit der Fragestellung zu tun, wie frei möchte man arbeiten, und ich lege sehr viel Wert darauf, frei zu arbeiten. Ich mache keine Kompromisse, ich habe eine Vision, ich bin auch sehr konzeptionell, also ich erarbeite immer erst das Konzept und dann ist es das und das möchte ich dann auch machen. Und dann dauert es halt vielleicht noch mal ein Jahr mehr.
Gab es dann auch schon Probleme mit den Finanzierern? Also, dass manche das gar nicht mitmachen wollten, weil das dann in eine Richtung ging, die sie sich nicht vorgestellt haben?
Nein, also wie gesagt, ich habe nur Partner, wo wir gleich schwingen. Mhm. Also das Einzige, was passieren kann, ist, wenn man zum Beispiel Fördermittel mit drin hat, dann haben die einen bestimmten Zeitrahmen, in dem die verausgabt sein müssen und dann hat man buchhalterisch wirklich viel zu tun. Also vielleicht auch nochmal kurz, um den Bogen zu schließen. Die Arbeit dahinter ist wirklich sehr unromantisch und überhaupt nicht magisch. Davon sind 5% Kunst und 95% ist Administration, Organisation, Buchhaltung, Finanzierung. Also da ist wirklich ein Riesenapparat anderer Dinge dahinter, um die 5% Kunst möglich zu machen. Und das ist schon immer ein großer Kraftakt, muss ich sagen, weil ich das als selbstständige Künstlerin kreiere und auch produziere. Das heißt, ich bin dann auch als Executive Producer damit drin und schon alleine diese Doppelrolle ist natürlich schwierig, weil der Regisseur und der Künstler oder der künstlerische Leiter, der ich in dem Fall auch bin, der möchte das und der Producer sagt, ja nee, du kannst aber nur das. Und dann wird es schon so ein bisschen schizophren. Klar gibt es für alle Bereiche Leute, mit denen man zusammenarbeitet. Aber ich muss sagen, dass die Projekte wirklich immer hart zu kämpfen hatten, was die Finanzierungssituation angeht. Und in diesem Sinne ist es natürlich schön wahrzunehmen, dass jetzt langsam mit der digitalen Transformation und mit der Erkenntnis, dass es in diesem Bereich dann doch Potenzial gibt, doch immer mehr und mehr Möglichkeiten sich erstmal eröffnen. Inwiefern das jetzt sich auf meine Arbeit auswirkt, das kann ich noch nicht sagen. Das muss man sich anschauen. Das hat auch wiederum was damit zu tun, wie jetzt auch gerade die Frage war, wer möchte da vielleicht in welcher Art und Weise mitreden. Und das muss natürlich jeder für sich entscheiden. Also ob er da auch selbst zur Werbekampagne werden möchte für ein Produkt oder nicht. Und dann, und das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, ist es einfach auch so, ich habe eine gewisse Ethik, die ich in diesem Bereich verfolge, und das bedeutet auch, gewisse Dinge nicht zu machen, auch wenn ich wüsste, wie sie gingen. So. Das ist manchmal wirklich vielleicht erneut auch ein bisschen schizophren, weil man dann, vielleicht weil die Frage vorhin auch noch aufkam. Also ich lag irgendwie immer ziemlich gut in dem Vorherzusagen, was die Zukunft sein wird. Und das hat mich manchmal auch erschrocken. Aber in diesem Zusammenhang eben habe ich mich selbst für mich auch entschieden, gewisse Dinge nicht zu tun. Dass sie dann natürlich von einer anderen Ecke früher oder später kommen, das ist auch klar. Aber ich würde mir mehr von so einer ethischen Haltung und von so einer Selbstverpflichtung gerade im künstlerischen Bereich wünschen, um da eben nicht sofort jeden Hype mitzumachen und auch zum Werkzeug letztlich von Dingen zu werden, die fragwürdig sind. Was wiederum dazu führt, dass man erstmal dafür sensibilisiert sein muss und ein Bewusstsein dafür haben sollte und überhaupt eine Haltung dazu. Es kann ja auch sein, dass ein Gegenüber das ganz anders betrachtet und das als völlig unproblematisch empfindet. Und da sind wir auch wieder bei Partnerschaften. Ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass man in einer Teamkonstellation ähnliche Dinge anstrebt und als wichtig erachtet, weil sonst funktioniert es nicht.
Wie ist das dann bei Ihnen, wenn Sie gesagt haben, Sie sind nicht so diese Gaming-Affine? Wie kommt das dann da zustande? Weil sich Spielmechaniken ja auszudenken, ist ja, glaube ich, auch was, wo man dann dort eine gewisse Erfahrung braucht, um zu wissen, was irgendwie funktioniert, möglich ist oder was so State of the Art ist.
Ja, also da habe ich eine ganz andere Definition letztlich von. Also für mich, und das sehen sehr viele Menschen anders, ist Oper gleich Theater, gleich Spiel, gleich Game. Natürlich habe ich festgestellt, dass das die verschiedenen Branchen und Bereiche nicht so sehen. Für mich ist es auch tatsächlich ein ziemlich natürlicher Automatismus, der da greift, was aber wiederum mit der Art und Weise zu tun hat, wie ich kreiere. Also mich hat klassisches Sprechtheater noch nie wirklich vom Hocker gerissen. Und das ist so das eine. Und das andere ist, dass meine Arbeiten immer sehr, sehr viel mit Interaktion zu tun haben, mit gewissen Regularien oder Entscheidungen. Und daraus resultieren dann Mechaniken. Na, wenn nicht A, dann B, wenn B, dann C. Als Beispiel, jetzt ist es ganz rudimentär, aber da gab es vorhin eben schon viele Arbeiten, die so agiert haben, auf einem absolut realistischen Level, so, bis eben neue Technologien anfingen mit reinzuspielen. Also ich habe schon zu Beginn, als ich angefangen habe zu inszenieren, Komponenten wie vorproduzierten Film, Live-Film, große Choreografie mit Live-Kameras und Ähnlichem reingenommen. Ich habe von Anfang an dieses Raster durchbrochen, habe gesagt, okay, ich arbeite mit Performern, mit Musical-Darstellern, mit Bands und am liebsten alle gleichzeitig in ein Stück, das man gar nicht so zuordnen kann. Also, dass es einfach offen bleibt. Und das war mir auch wichtig, und das ist vielleicht ein schöner Abschluss auch nochmal zu einer Haltung, wie man Kunst kreiert. Das eine ist, etwas auf einer Bühne zu verhandeln, aber das andere ist es halt auch zu leben. Und ich finde wichtig, dass man das auch lebt. Und dass es nicht nur ein Abbild einer Thematik ist, die gerade schick ist oder trendy und man muss darüber jetzt sprechen. Also ich meine, es wird sich jetzt zeigen, wie viele Stücke, wie viel Kunst es in Zukunft zum Thema Corona geben wird. Wir hatten den Klimawandel, Black Lives Matter, also da wird ja jetzt, das wird ja immer alles verwurstet. Das hat gute und schlechte Seiten. Ja, irgendwie so. Also es geht nicht darum, dass es keine Themen bildet und nicht wichtige Themen bildet, aber die Frage ist, aus welchem Impetus heraus es passiert. Und dass es eben nicht nur etwas ist, was dann im Kunstwerk nur verhandelt wird, sondern hoffentlich auch darüber hinaus gelebt wird. Und das, finde ich, sollte zu einer künstlerischen Haltung und zu einem künstlerischen Agieren dazugehören und natürlich auch über die Kunst hinausgehen. Also damit spreche ich jedermann an. Das gilt für die Rezipienten, das gilt für die Unternehmen, für die Startups, für alle Kreativen. Also das würde ich mir einfach letztlich wünschen, dass es darüber hinausgeht und dass es etwas ist, was im realen Leben sozusagen mit andockt und das Ganze auch authentisch macht. Und gerade Corona zeigt auch wieder auf, wie sehr wir unsere Grenzen schon überschritten haben und dass es einfach klar ist, dass wir so nicht weitermachen können. Und ich würde mir wirklich unbedingt einen Wandel wünschen im Verhalten der Menschen. Und wenn das Corona nicht leisten kann, dann weiß ich langsam auch nicht mehr weiter. Also ich hoffe, dass Corona zu einem Umdenken anregt, die eigenen Verhaltensweisen zu überprüfen. Ich glaube, wir können in unserem Alltag so viel machen, Kleinigkeiten, die aber in der breiten Masse so viel verändern können. Und wenn unser Weg Kunst ist, um das zu tun, dann auch gerne Kunst. Wer nicht künstlerisch tätig ist und vielleicht weniger kreativ, der wird sicher andere Wege finden. Aber ich glaube, das sollten wir uns ganz dick auf die Fahnen schreiben und als Resultat hoffentlich umsetzen.
Ja, das waren ein paar sehr, sehr schöne abschließende Worte. Ich bedanke mich sehr dafür, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben, dafür, dass Sie uns einen so intimen Einblick in Ihre Kunst gegeben haben, den Sie ja eigentlich nicht so geben wollen. Und wir bedanken uns auch bei den Zuhörern, dass ihr eingeschaltet habt. Und dass ihr auch unserer Reihe, wir sind ja der Abschluss zwischen 0 und 1, Gespräche über Kunst und Digitalität so aufmerksam hoffentlich verfolgt habt. Ivona und ich hoffen, ihr bleibt gesund und bleibt safe zu Hause und dass wir uns auch bald wieder hören. Es hat sehr viel Spaß gemacht, es war mir eine Freude und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
Shift FM. Zwischen 0 und 1. Gespräche über Kunst und Digitalität.
Wie bewerten Sie die Auswahl?
Ja, war voll interessant. Ich kümmere mich aber um das Referat ein bisschen spät, aber speichere es auf jeden Fall ab.
Okay. Podcast-Folge gespeichert unter Hausaufgaben. Sie hörten ein Interview mit Evelyn Kriebercheck und ein Radiostück von Ivona Guster und Oliver Hüssel für Shift FM von der Bauhaus-Universität Weimar.
Shift FM. Zwischen 0 und 1. Gespräche über Kunst und Digitalität.